Sehen. Mehr als 30 Leute, wenn ich das überblicken kann. Das tut mir richtig gut, überall entlang schauen zu können und nicht noch so viele leere Flächen dazwischen zu haben. Freue mich sehr auf den Moment, jetzt auch zu predigen, und ich möchte noch gerne ein Gebet sprechen. Gott, ich möchte danken heute für diesen Moment, mit dir zusammen zu sein, sich auf dich auszurichten, von dir zu lernen, neu von dir bewegt zu werden. Ich möchte auch danken, dass wir heute Tag der Deutschen Einheit feiern dürfen, dass wir heute feiern dürfen, dass wir wieder in größerer Zahl zusammenkommen können. Ich möchte danken, dass es viel Grund zum Danken auch gibt bei aller Schwere, die uns vielleicht auch manchmal beschäftigt. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du die Predigtworte gebrauchst, um auch jedem das deutlich zu machen, was aus deiner Sicht für dich wirklich notwendig und wichtig ist. Amen. Ja, wir fangen heute eine neue Predigtserie an, in der es um wegweisende Begegnungen geht. Wegweisende Begegnungen mit Jesus. Also um Momente, in denen Jesus konkreten Leuten begegnet ist, sich Zeit für sie genommen hat und auch länger mit ihnen gesprochen hat. Und wenn wir uns diese Begegnungen anschauen, dann fällt uns relativ schnell auf, dass sie nicht nur irgendwie netter Smalltalk waren oder irgendwie zufällig verlaufen sind, sondern dass Jesus auf eine besondere, auf eine persönliche, auf eine wunderbare Art und Weise mit diesen Menschen umgegangen ist. Ja, mit Menschen, die er länger um sich herum hatte. Und dadurch werden diese Begegnungen zu richtungsweisenden, zu wegweisenden Begegnungen. Sie zeigen uns, wofür Jesus steht, wie Jesus Menschen gesehen hat und auch welche Absichten er mit Menschen gehabt hat. Und aus dieser Perspektive wollen wir uns auch diese Begegnungen anschauen. Was ist die Richtung, die Jesus uns in diesen Begegnungen vorgibt? Für das Leben, für den Umgang mit den Dingen, mit so ganz grundlegenden Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Und was ist die Richtung für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde? Heute geht es also um ein nächtliches Gespräch, deswegen auch ein bisschen dunklerer Hintergrund heute. Ein nächtliches Gespräch, möglicherweise auch eine windige Nacht mit Nikodemus. Und ich möchte gleich einsteigen in den Text und mich dann anhand von drei Abschnitten zu diesem Gespräch entlanghangeln. Erstens, Glaube ist geheimnisvoll. Zweitens, wie ist Glaube dann möglich? Und drittens, was bedeutet das für uns? Werfen wir zunächst einen Blick auf Nikodemus. Nikodemus, so könnte man es vielleicht zusammenfassen, ist das Gegenteil einer Person, über die man sagen würde, ja, der bräuchte jemand wie Gott. Der braucht einen Halt im Leben. So emotional, so unsicher, wie der Typ ist, der bräuchte sowas. Im Gegenteil, Nikodemus war ein gestandener Mann. Nicht mehr der Jüngste, sondern er hatte einiges an Lebenserfahrung. Nikodemus war ein einflussreicher Mann. Er saß im jüdischen Hohen Rat, dem höchsten Gremium damals. Nikodemus war also auch hochgebildet. Man könnte sagen Theologieprofessor, also Teil der damaligen Bildungselite. Und außerdem gehörte er der Gruppe der Pharisäer an und damit, ich sag's mal so, ein moralisch integrer Mann. Einer, dem die Gedanken Gottes und Charakterstärke extrem wichtig waren. Nikodemus war ein selbstbewusster Mann, der es wirklich zu etwas gebracht hatte. Und dieser Mann sucht jetzt in der Nacht die Begegnung mit Jesus. Er war also kein verbohrter Mensch, der grundsätzlich für neue Gedanken nicht offen war. Nein, er wollte nochmal nachfragen. Ja, wie das typisch für Menschen ist, die sich so als lebenslang Lernende verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass Nikodemus irgendwie besonders geistlich suchender Mensch gewesen wäre. Man könnte es vielleicht eher so verstehen. Er hat so aus den Medien von Jesus mitbekommen, was Jesus so gemacht hat, auch von dieser neuen Lehre gehört. Und er möchte das jetzt mal so aus erster Hand mitbekommen. Mal so ein bisschen abchecken, ob das nicht vielleicht auch was wäre, wovon er lernen könnte, was er vielleicht noch so in seine Theorien und seine Gedanken über das Leben so einbauen könnte. Professor will ja auch irgendwie so ein bisschen aktuell bleiben und immer so auch das aktuelle Wissen parat haben. Also Nikodemus hochgebildet, moralisch integer und auch mit einer Offenheit zu lernen. Toller Mensch, würde ich sagen. Das Gegenteil von jemandem, bei dem man jetzt sagen würde, also der bräuchte wirklich mal Halt im Leben. Mit höflichem Respekt beginnt er dann das Gespräch. Rabbi, irgendwie muss Gott hinter dir stecken, denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und was Jesus dann macht, ist nicht unbedingt höflich distanziert. Er bringt schon etwas von seiner neuen Lehre, von seinen Gedanken, aber er macht es sofort sehr persönlich. Sehr persönlich. Und das finde ich spannend, denn das kann man bei Jesus immer wieder beobachten, dass er genau die Dinge anspricht, die seine Gesprächspartner in besonderer Art und Weise berühren. Einem jungen, reichen Mann sagt er zum Beispiel, gib deinen Besitz den Armen. Oder einer Frau, die mehrfach verheiratet war, sagt er, ich kann deine Sehnsucht stillen. Also er trifft immer Punkte oder spricht Punkte an, die für die Person, die ihm gegenüber war, wirklich ein Lebensthema war. Das war nicht einfach nur irgendwas hineingesprochen, irgendwie eine theologische Wahrheit, sondern das war sehr pointiert. Und diesem Nikodemus, der sich in seinem Leben so hoch studiert und hochgearbeitet hat, dem sagt Jesus quasi jetzt, weißt du was? Zu deiner Expertise, zu dem, worin du dich perfekt auskennst, zu deiner absoluten, vielleicht fehlerlosen Lebensführung, habe ich auch noch was zu sagen. Und zwar, es geht um etwas ganz anderes. Du musst von Neuem geboren werden. Wörtlich in Vers 3, nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Steile Aussage für jemanden, der sich sein Leben lang auch mit dem Reich Gottes in irgendeiner Form beschäftigt hat. Also ausgerechnet diesem Mann entfaltet Jesus jetzt diesen einen Aspekt des Glaubens, nämlich dass er ein Geheimnis ist. Dass er nicht einfach so zu erklären ist, auch für einen Theologieprofessor nicht. Und ich meine, vielen von uns hier ist Wissen und Bildung jetzt auch nicht gerade unwichtig. Was wir so können und wo wir arbeiten, darin finden wir ja schon irgendwie auch Bedeutung für uns. Man könnte auch sagen, wir wissen, wer wir sind, weil wir wissen, was wir können. Weil wir wissen, was wir studiert haben, was wir vorzuweisen haben, wo wir arbeiten und so weiter. Und auch das andere, so einen moralisch guten Charakter zu haben oder einfach so eine vorbildliche Integrität, ich meine, es hat auch irgendwie was Identitätsstiftendes für uns. Zumindest für eine ganze Reihe von uns, womit wir uns auch einfach identifizieren. Das sind wir gerne. Und es ist wichtig für uns. Und Jesus konfrontiert jetzt diesen Mann mit einer neuen Identität, indem er von einer neuen Geburt spricht. Er spricht von einer neuen Identität. Und zwei Sachen will ich da betonen. Zunächst etwas, das ein Missverständnis oder auch ein Vorurteil gegenüber dem christlichen Glauben entkräftet. Ja, dieser seltsame Begriff neugeboren, oft auch mit wiedergeboren ausgedrückt, im Englischen born again. Das wird gerne so als exklusives und abgrenzendes Merkmal gebraucht. Ja, das wären so diejenigen, die es wirklich ernst meinen und bei denen man im Leben auch etwas sieht. Ja, das sind die richtigen, die wahren, die born again Christians. Die moralisch wirklich guten. Was wir hier bei Jesus jedoch sehen können, dieses ganz Neue, was es braucht, um das Reich Gottes zu sehen und zu erleben, das kann eben kein Appell zu besserer Moral sein oder einem besonders starken Glauben. So nach dem Motto, es gibt halt eine Gruppe, die kriegt es auf die Reihe und der Rest nicht. Jesus hätte kaum einen gläubigeren und kaum einen hingegebeneren und kaum einen moralisch integreren Mann finden können als diesen Nikodemus. Also ein Appell zu besserer Moral oder größerer Hingabe kann das definitiv nicht sein. Und das Zweite, wenn dieser gute Mensch, sehr sympathische Mensch, vorbildliche Mensch, begabt, erfolgreich, gottesgläubig, offen für Neues, wenn dieser Nikodemus dieses Neue braucht, dann bedeutet es doch eigentlich, dass wir es alle brauchen, oder nicht? Vielleicht siehst du jetzt hier oder zu Hause und runzelst so innerlich die Stirn. Das klingt alles ein bisschen schräg und verrückt. Das geheimnisvolles Neues, was wir alle brauchen. Alles klar. Nikodemus dachte damals offensichtlich ähnlich, denn er stellt eine Frage, in der, ich würde mal sagen, der ironische Unterton kaum zu überhören ist. Er fragt, wie kann denn bitte ein Mensch neu geboren werden, der schon alt ist? Ja, man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Was Jesus jetzt daraufhin macht, finde ich sehr interessant. In Vers 7 sagt er, wundere dich also nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Und dann kommt er mit diesem Windbeispiel. Und ich formuliere jetzt diese Sätze von Jesus mal ein bisschen anders für uns, damit wir es ein bisschen besser einordnen können. Es ist so, als würde Jesus sagen, ich verstehe, dass das für dich ziemlich verrückt klingt, auch unlogisch anhört, aber bleib trotzdem gedanklich bei mir, bleib offen. Wunder dich auch nicht so sehr, dass es hier was Unerklärliches gibt, denn der Wind, auch der Wind. Und dieses Windbeispiel, das wirkt jetzt im ersten Moment extrem simpel für uns. Jesus redet dort mit einem intellektuellen Menschen und dann redet er vom Wind, um Gott zu erklären. Oder das, was mit Gott irgendwie zu tun hat. Ich verstehe die Windmetapher so, dass sie eigentlich für viel mehr steht. Bei Wind ist es die Unsichtbarkeit und die gleichzeitig wahnsinnige Kraft, die er hat und die damals für Nikodemus nicht einfach so wissenschaftlich beschreibbar war. Aber es gibt ja noch viel mehr Phänomene, Naturphänomene in unserem Leben als Wind. Es ist so, als würde Jesus uns heute damit sagen, wunder dich nicht. Du magst zwar in der Natur sehr vieles wissenschaftlich erklären können. Ja, der Wind ist heute sehr gut wissenschaftlich erforscht. Aber es gibt so viel mehr in der Natur und im Universum, was wir nicht verstehen. Es bleiben einfach viele Lücken in unseren wertvollen wissenschaftlichen Erklärungen. Wir können viele Phänomene beobachten, aber wir können sie nicht letztgültig erklären. Bei manchen müssen wir einfach zugeben, dass wir keine Ahnung haben, wie es genau funktioniert. Wir haben Thesen und Annahmen, aber wirklich begreifen tun wir es eigentlich nicht. Und ich habe gestern extra noch mal so ein bisschen im Internet gesurft, wie viele ungeklärte Fragen es eigentlich in der Wissenschaft gibt. Und es war sehr spannend, lohnt sich. Und das Interessante ist, trotzdem nehmen wir doch vieles einfach an, oder nicht? Und leben wir nicht in vielen Bereichen im Alltag eigentlich sehr vertrauensvoll mit sehr viel Unbekanntem? Für die von uns, die, ich sag mal, durchschnittlich an Wissenschaft interessiert sind, leben wir nicht einfach damit, dass wir mit unseren Smartphones Videotelefonie machen können? So wirklich erklären können wir das ja nicht, oder? Aber wir leben damit und wir nutzen es gerne und auch vertrauensvoll. Und für die von uns, die jetzt genau erklären könnten, wie das funktioniert, ja, wie die bewegten Bilder in Wellen übertragen werden und dann in Echtzeit wieder irgendwo anders, 2000 Kilometer weiter, wieder in bewegte Bilder und Ton umgewandelt werden, lebt er nicht auch damit, dass so Filme wie Gravity, Interstellar, Der Marsianer, einfach nur Bruchteile sind von Erklärungsversuchen, unser Universum irgendwie zu fassen? Ich glaube, wir leben mit Unendlichkeit, mit ganz vielen Phänomenen um uns herum und wir leben eigentlich sehr gut damit, nicht wahr? Ziemlich vertrauensvoll. Jesus sagt, auch wenn es verrückt erscheint, wovon ich hier rede, vom Reich Gottes, von einer Neugeburt, einer neuen Identität, wundert euch nicht zu sehr. Wundert euch nicht zu sehr, denn es gibt so viel Unerklärliches in eurem Leben. Also Glaube ist geheimnisvoll. Zweiter Abschnitt. Wie ist Glaube dann möglich? Während die erste Frage von Nikodemus noch mit Ironie durchmischt ist, scheint es die zweite Frage hier nicht mehr zu sein. Für mich wirkt es so, als wolle er mit der Frage, wie ist es möglich, wirklich offen bleiben und jetzt verstehen, was Jesus damit meint. Vielleicht gingen seine Gedanken in folgende Richtung. Okay, neue Geburt bedeutet neue Identität, heißt neuer Pass. Aber wer bin ich denn dann? Muss mich das nicht unsicher machen? Mich nicht mehr an meinen Erfahrungen, meinen Erfolgen, meinem Charakter festhalten zu können? Mittlerweile weiß ich ja, wer ich bin. Als Kind wusste ich das nur nicht. Hab dann viel studiert, sich immer mehr ausgebildet, habe immer mehr Einfluss gewonnen.
Also was wäre denn dann meine Identität, wenn ich so neu geboren werden würde? Und Jesus kommt dann für den Theologieprofessor mit einer alttestamentlichen Erklärung. Er kommt auf den großen Mose zu sprechen, und zwar mit diesem Hinweis auf diese ominöse Schlange. Es geht dabei um eine Geschichte aus dem Alten Testament, die Nikodemus sehr gut kannte. Für uns vermutlich jetzt erstmal fremd klingt, vielleicht auch seltsam, nämlich 4. Mose 21. Und ich versuche sie für uns kurz zusammenzufassen und auch ein Stück weit für uns zu übersetzen. Der Kontext dieser Geschichte ist eine ganz wesentliche, man könnte sagen, identitätsstiftende Phase für das Volk Israel. Nämlich der Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten. Unter der Leitung von Mose hat Gott dieses Volk aus der Sklaverei befreit, sehr wundersam, und sie dann auf dem Weg durch die Wüste in das verheißene Volk geführt. Der Weg durch die Wüste war kein leichter Weg, verständlich bei so einer Wüstenwanderung, vor allem auch mit so vielen Leuten. Kurz gesagt, die Leute meckerten ständig rum. Und etwas genauer gesagt, sie hatten den Wunsch, lieber zurück nach Ägypten in die Sklaverei zu gehen, anstatt jetzt diese unbequeme Lebensphase auf dem Weg in das verheißene Land in Kauf zu nehmen. Es geht dann auch eine ganze Weile gut. Es gibt immer wieder verschiedene Situationen, wo Gott neu einlädt, ihm zu vertrauen und mit ihm in dieses verheißene Land zu gehen. Bis es dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo Gott giftige Schlangen in das Lager schickt, deren Bisse tödlich sind. Klingt erstmal absurd. Warum sollte Gott sowas tun, auch sowas Grausames? Die Antwort klingt auch ein bisschen wild, ich gebe es zu, aber ich versuche es uns etwas näher zu bringen. Ich würde sagen, Gott verwendet hier sozusagen anschauliche Pädagogik. Und zwar hatten die Leute damals nicht gemerkt, dass sie ihre Identität, also ihr Selbstverständnis, auf etwas Zerstörerisches gründen. Etwas noch Destruktiveres als dieses tödliche Gift der Schlangen. Was genau war das? Es war sozusagen ein Gift in ihrem Herzen. Ein Gift in ihrer Seele. Nämlich dieser Drang, ihre guten Sehnsüchte sofort befriedigen zu müssen. Unbedacht schnell mehr haben zu müssen. Es war diese Überzeugung, ich weiß besser als Gott, was gut für mich ist, nämlich Bequemlichkeit und Einfachheit jetzt. Das Problem war nur, dieser Drang war letztlich Gift für sie. Er war zerstörerisch, denn am Ende ihrer Wünsche stand ja die Sklaverei und der damit verbundene Tod. Sie wollten zurück nach Ägypten, sie wollten dahin, wo sie zuvor extrem gelitten haben. Und damit wollten sie auch diese Zusage Gottes ablehnen. Sie wollten die Freiheit, die Gott ihnen schenken wollte, und den Reichtum ablehnen. Das, was Gott Gutes und Schönes mit ihnen vorhatte, haben sie abgelehnt. Weil dieser Drang, der da in ihnen drin war, sie blind gemacht hat. Und ich hole es mal an der Stelle zu uns. Vielleicht sind bei dir gedanklich schon so Parallelen aufgepoppt. Vielleicht auch in Bezug auf andere, da sind wir ja meistens nicht so blind wie im eigenen. Also ein paar Beispiele, dass eigentlich eine gute Sehnsucht so wichtig wird, dass es letztlich destruktiv wird. Wenn uns zum Beispiel die Harmonie mit Arbeitskollegen das höchste Gut ist, wenn unser Ruf als freundlicher, friedfertiger Kollege wichtiger ist, als Probleme anzusprechen, dann steckt dahinter zwar ein guter Wunsch nach Harmonie, ein guter Wunsch nach Frieden, aber am Ende kann dann auch Frust und Unverständnis, vielleicht sogar Brüche und Trennung stehen. Weil diese Sehnsucht so stark wurde, dass ich eben Dinge, die mich wirklich stören und die wirklich auch ein Problem sind, nicht angesprochen werden. Und Gottes Aufforderung nach Ehrlichkeit und nach Nächstenliebe in der Konfliktlösung haben wir einfach beiseite gelassen, weil wir meinen zu wissen, was besser für uns ist, nämlich Harmonie. Und in Paarbeziehungen ist es dann noch dramatischer zu beobachten, wenn sich sowas auf Jahre durchzieht. Nicht den Mut zu haben, Dinge anzusprechen. Oder ein ganz anderes Beispiel. Viele von uns erleben den Glauben als etwas sehr Positives, als etwas Stärkendes und wünschen sich, das auch irgendwie zu teilen, sodass andere das in ähnlicher Weise erleben können. Wenn nun der gute Wunsch danach, dass andere auch so leidenschaftlich glauben wie wir, wenn uns das das Allerwichtigste wird, dann neigen wir dazu, ungenießbar zu werden. Wir überrumpeln, wir überreden, wir strahlen aus, nicht nur was Besseres zu kennen, sondern auch was Besseres zu sein. Und das wiederum hat dramatische Folgen, weil nämlich andere Menschen sich dann eher verschließen, anstatt offen zu bleiben für Gott. Gottes Aufforderung nach Demut und nach Nächstenliebe haben wir beiseite gelassen, weil wir meinen zu wissen, was besser ist. Oder ein ähnliches Beispiel, wenn du die gute Sehnsucht hast, verantwortlich zu handeln und andere zu schützen, dich deshalb auch hast impfen lassen, wenn diese Sehnsucht plötzlich übergroß wird, und ich rede hier von mir selber auch, dann wirst du plötzlich unsachlich. Hart. Vielleicht sogar wütend. Schreibst fiese Kommentare oder wünschst dem anderen Dinge, die eigentlich mit deinen sonstigen Werten kollidieren. Du hast Gottes Aufforderung nach Demut und Barmherzigkeit beiseite gelassen, weil du meinst, zu den Guten zu gehören. Oder noch ein letztes Beispiel, wieder ein ganz anderes Beispiel. Wenn uns die gute Sehnsucht nach Schönheit und nach Anerkennung unserer Schönheit derart groß wird, dass wir bereit sind, dafür in Abhängigkeiten zu gehen, in ungute Beziehungen, vielleicht auch in ungute Essgewohnheiten, die uns nicht gut tun, dann haben wir Gottes Zusage seiner Liebe beiseite gelassen, weil wir meinen zu wissen, was wirklich gut tut. Das sind 4 kleine Beispiele dafür, dass wir unsere Identität, also zu wissen, wer wir sind, immer wieder auf etwas anderes gründen als auf Gott. Und dass diese Identität sehr viel von uns fordert, so viel fordert, dass Destruktives schlussendlich dabei rauskommt. Wir vergessen auf einmal die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat und landen in Abhängigkeiten. Wie Israel, die sich zurück in die Sklaverei nach Ägypten gewünscht haben. Also Gott hat den Israeliten damals durch diese Schlangen etwas gezeigt, zugegebenermaßen sehr schmerzhaft, um ihnen begreiflich zu machen, dass ihre an sich gute Sehnsucht, ja satt zu sein, sicher zu wohnen, dass sie zu einer zerstörerischen Identität geworden sind. Dass nicht mehr Freiheit in ihrem Leben ist, sondern Abhängigkeiten. Sie wollten zurück in die Sklaverei. Und dann macht Gott wirklich was Abgefahrenes, was ganz wesentlich auch mit dazugehört und worauf Jesus jetzt auch anspielt. Gott lässt Mose eine Schlange aus Bronze basteln. Die soll er dann an einem Pfahl befestigen. Und zwar so, dass alle im Lager sie sehen konnten. Und jeder, der dann zu dieser Schlange schaute, wurde von den tödlichen Bissen geheilt. Nikodemus hat diese Geschichte vor Augen und nun sagt Jesus, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, der Menschensohn muss wie diese Schlange erhöht werden. Also ich, Jesus, muss wie diese Schlange erhöht werden. Warum sagt Jesus das? Was will er damit ausdrücken? Erstens, die Leute damals, die hatten auf einmal begriffen, dass sie ihre Identität in anderen Dingen gesucht haben, anstatt in Gott. Und sie haben begriffen, dass sie Gott wirklich brauchen. Und dass sie ihre Zukunft ihm neu anvertrauen wollen. Und ich denke, das bedeutet für uns, dass es bei Jesus, so wie er sich vorstellt, nicht reicht zu sagen, ich finde ihn ganz okay. Ja, ich mag die ein oder andere Idee von ihm. Das versuche ich auch irgendwie umzusetzen. So als ein Zusatz vielleicht, was ich so zusätzlich zu dem, was ich sonst mache, tue. Es reicht nicht bei dem, was Jesus bringen möchte. Wir müssen ihn brauchen in unserem Leben. Oder anders formuliert, wir brauchen ihn vielleicht in unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir unser Leben betrachten, dann merken wir auch, dass wir ohne ihn aus unseren destruktiven Mustern oft gar nicht rauskommen. Immer wieder reinrutschen. Immer wieder darin landen, unsere Identität doch in anderen Dingen zu suchen. Wenn wir uns nicht täglich neu auf Jesu Zusagen verlassen, dass er uns versorgen wird, dass er uns wertschätzt, dass wir Bedeutung in ihm haben, wenn wir uns daran nicht täglich immer wieder festhalten, dann machen wir einfach vieles kaputt. Denn wir erwarten dann oft Göttliches von anderen Menschen, von Arbeitssituationen, von irgendwelchen Dingen, von dem, was wir selbst erreicht haben. Wir überladen diese Dinge und wir erwarten Identitätsstiftendes. Und falls dir dieser Satz zu steil ist, dass wir Dinge kaputt machen, dann sage ich es so, wenn wir uns nicht an Gott festhalten, dann entfalten wir nicht das Potenzial, was in uns ist, was wir ausschöpfen, wenn wir uns wirklich frei und geliebt fühlen. Also wir müssen erkennen, wir brauchen Gott. Und zweitens, diese Schlange ist gleichzeitig auch das, was das Leben bringt. Und jetzt kommen wir zu etwas menschlich Unlogischem, was aber die Logik des Glaubens ist. Als Jesus sagte, er muss erhöht werden wie die Schlange, da meint er seinen eigenen Tod am Kreuz. Am Kreuz wurde er sichtbar für alle in die Höhe gehängt. Und dieser Tod, der im Zentrum unseres Glaubens steht, war kein gewöhnlicher Tod. Dort wurde Gott hingerichtet. Gott, der Mensch geworden war. Jesus Christus. Jesus, der die Liebe in Person war. Der geheilt hat, was krank war, der gestützt hatte, was gebrochen war, der vergeben hat, wo ihm Unrecht widerfahren wurde. Unrecht widerfuhr. Ja, diese Schönheit in Person, dieser Mensch, dieser Gott, zum Tode bestraft, das klingt für mich unlogisch. Aber in göttlicher Logik passt es doch zusammen, denn er hing dort nicht für sich selbst. Es war eine Stellvertretung und zwar für uns. Für all das, wo wir destruktiv sind, immer wieder. Für die Scherbenhaufen, die wir veranstaltet haben und immer wieder veranstalten. Dafür wurde er erhöht. Für dieses Gift in unserem Herzen. Weil wir vielleicht Familien zerstört haben. Weil wir andere mit mancher Nikodemus- oder Pharisäerperfektion unter Druck gesetzt haben. Weil wir unseren eigenen Körper kaputt gemacht haben. Weil wir mit Worten verletzt haben. Genau deshalb hing er dort. Unser Streben in Abhängigkeiten, in destruktive Identitäten, die hatten ihn da ans Kreuz gebracht. Und was ist dabei rausgekommen? Seine Identität für uns. Seine Schönheit für uns. Seine Ehre für uns. Oder anders gesagt, seine Vergebung. Das ist die Logik in unserem christlichen Glauben. Er nahm auf sich unsere Destruktivitäten, unsere Schuld und er gab uns seine Ehre. Seine Ehre als Gottes Sohn. Ja, wir dürfen Kinder Gottes heißen. Er gab uns die vergebenden, geöffneten Arme Gottes und damit macht er unmissverständlich klar, er unterzeichnet es mit seinem eigenen Leben, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und damit sind wir dann bei dieser neuen Identität, die auf diese neue Geburt folgt. Diese Gewissheit, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Die Leute damals begriffen, dass sie ihre Ruhe und ihre Identität in anderen Dingen gesucht haben und Gott missvertraut haben. Jesus wurde wie diese Schlange erhöht, um den Becher unseres Gifts auszutrinken. Und drittens, das ist das, was mich an dieser Geschichte auch am meisten begeistert, um geheilt zu werden, mussten die Leute damals nur hingucken. Und stellt euch das mal vor, alle waren getroffen von ihrer eigenen Selbstsucht. Gott hatte ihnen ihre Augen geöffnet, auf eine heftige Art und Weise. Was wäre gewesen, wenn Gott jetzt gesagt hätte, jeder, der geheilt werden will, muss diese Schlange berühren? Oder jeder, der geheilt werden will, muss etwas bezahlen? Wenn das so gewesen wäre, dann hätten es die Reichen geschafft. Und dann hätten es die Starken geschafft und die Freunde gehabt hätten. Aber die Schwachen, die Armen, die Einsamen, die hätten es nicht geschafft. Aber Gott hat es nicht gesagt. Er sagt was anderes, nämlich jeder, der einfach auf diese Schlange blickt, also wer einfach nur seine Augen öffnet, diese Schlange anblickt, nochmal anders gesagt, wer es wünscht, wer Vergebung und innere Heilung wünscht, sie mussten nur ihre Augen aufmachen. Und das brachte sie alle auf die gleiche Ebene. Die gleiche Abhängigkeit von Gott. Und genau das meint Jesus dann auch mit Glauben in Vers 15. Ein Glaube, der auch wirklich zu etwas Neuem führt. Wir müssen kein Geld bezahlen. Wir müssen nicht beweisen, dass wir es wirklich endlich begriffen haben, die ganze Theologie. so wie sie vielleicht Nikodemus viel besser als wir verstanden hat. Wir müssen nicht erst besonders stark werden. Wir dürfen einfach nur unsere Augen auf Christus richten. Und Christus sagt, das ist das, was den entscheidenden Unterschied macht. Unsere Gedanken und unsere Sehnsucht auf ihn gerichtet. Und das reicht. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht des Glaubens. Nikodemus war sich unsicher, was für eine neue Identität er bekommen würde. Und Jesu Antwort darauf war, ich werde erhöht wie diese Schlange. Also ich gebe dir Identität. Meine Freude über dich, die mich bis zur Lebenshingabe führt und nicht vorher aufhört, das möchte deine neue Identität sein. Und seht ihr die Freiheit, die in diesem Glauben steckt? Ich glaube, dass uns diese Liebe unabhängig macht von Sehnsüchten, von Erwartungen von Menschen und uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, diese Wünsche nochmal neu wahrzunehmen. Diese Sehnsüchte neu wahrzunehmen und ihnen den richtigen Platz zuzuordnen. Sie nicht auszulöschen, sie nicht einfach wegzunehmen, sondern ihnen den richtigen Platz zu geben. Sie müssen uns nicht dominieren, aber sie gehören zu uns dazu. Und das ist wirkliche Freiheit, die uns eigentlich zu uns selbst führt. Ein Gott, der uns zu ihm führen will, zu seiner Liebe ziehen will, mit dem Wunsch, dass wir mehr zu den Menschen werden, die er bereits in uns sieht, dass wir mehr zu uns selbst werden. Und dass die Schönheit, die in uns ist, dass wir sie ausstrahlen können. Dieser Glaube ist geheimnisvoll, den kann man nicht machen. Das macht Jesus hier, glaube ich, deutlich. Es ist irgendwie nicht zu schaffen und zu kontrollieren und zu besitzen und anderen um die Ohren zu hauen. Nein, er ist ein Geschenk, davon reden wir häufig. Jesus hat sich erhöhen lassen für uns am Kreuz und wir müssen nur unsere Augen auf ihn richten. Noch ganz kurz mein dritter Abschnitt. Was bedeutet das für uns? Für uns als FEG Markt Schwaben auch. Wie wird sich unsere Gemeinschaft entwickeln, wenn wir solche Momente wie Nikodemus immer wieder erleben? Was passiert, wenn in unserer Mitte Jesus mit seiner Gnade gesehen und erlebt wird? Wenn er wirklich als derjenige erkannt wird, den wir alle brauchen. Nicht gebraucht haben, sondern alle brauchen. Wenn wir erleben, dass das nicht weniger real ist als der Videocall mit dem Arbeitskollegen in Asien oder USA. Zwei kurze Gedanken dazu. Einen ersten Hinweis finden wir, wenn wir uns anschauen, was es mit Nikodemus gemacht hat. 2 Jahre nach diesem Gespräch wird wieder etwas von Nikodemus berichtet. Jesus war gekreuzigt worden. Er starb und sein Leichnam hing dann dort am Kreuz. Oft blieben die Gekreuzigten einfach hängen und wurden dann die Tage drauf langsam von Würmern zerfressen. Dann kamen die Vögel und irgendwann war da nicht mehr viel da. Waren ja auch nackt gekreuzigt, also da blieben auch keine Kleider übrig. Aber es waren 2 Männer, die diesen Leichnam in ein Grab bringen wollten. Nämlich Josef von Arimathea und unser Nikodemus. Sie erbaten sich von Pilatus, dem römischen Statthalter, sich um den Leichnam Jesu kümmern zu dürfen. Und sie brachten dann die wertvollsten Salböle und Kräuter, 34 Kilo, die waren mindestens ein kleines Vermögen wert. Und sie machten sich dann an die Arbeit, die damals eigentlich nur von Frauen und nur von Sklaven ausgeübt wurde. Nämlich diesen blutverschmierten, dreckigen, verschwitzten Körper zu waschen und einzucremen. Also wir sehen in Nikodemus plötzlich einen beeindruckenden Mut. An dem Abend, an dem alle Jünger von Jesus geflohen sind, ist er, dieser gestandene Mann aus dem jüdischen Hohen Rat, die eben diesen Mann ans Kreuz unter anderem gebracht haben. Er ist derjenige, der sich als Jünger Jesu zu erkennen gibt. Als der, der zu diesem hingerichteten Jesus steht. Ja, die gefährlichen Folgen, die waren absolut da. Da wird sicher viel über ihn geredet danach. Aber das war zweitrangig für ihn, weil er diese neue Identität hatte. Es ist ein Mut gekommen. Und wir sehen, ich würde es mal so formulieren, wie sein Stolz gesund zusammengeschrumpft ist. Er als der Reiche, als der Einflussreiche, als der erfolgreiche Mann, er half, er kümmerte sich, machte sich die Hände schmutzig und cremte diesen Körper ein. Es gab also für ihn nicht mehr diese Kategorien, das machen Niedrige, das machen andere, sowas mache ich nicht, sondern sein Stolz war positiv gesund zusammengeschrumpft. Das war mit Nikodemus passiert. Er wurde mutig und demütig zugleich. Und da stelle ich dir mal ganz persönlich die Frage, was wird mit dir, was wird mit uns passieren, wenn wir in dieser neuen Identität leben? Wenn wir auf Christus blicken in allen unseren Lebensfragen und in allen unseren Situationen. Wie viel Kraft hat es? Vielleicht hat Nikodemus noch oft über dieses Gespräch mit Jesus nachgedacht. Und auch über diesen Vergleich, den Jesus in Vers 6 bringt. Noch ein ganz kurzer Gedanke dazu. Da sagt er, was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Ich frage mich, ob dieser Vergleich nicht auf einem wie viel mehr gründet. Was von Menschen geboren ist, ist ein Menschenkind und natürlich ist es begrenzt. Natürlich kann man da nicht wieder in den Mutterleib zurückkrabbeln, das ist klar. Aber was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes und wie viel mehr ist da möglich? Wie viel mehr ist da möglich? Wie viel komplexer ist das? Wie viel faszinierender ist das? Ich denke, dass Jesus das mit diesem Vergleich ausdrücken wollte. Und ich führe diesen Vergleich jetzt mal noch ein bisschen aus. Ich bin Vater von 2 Söhnen, 5 und 2,5 Jahre alt. Und es gibt viele Momente, die für mich als menschlicher Vater einfach Glücksmomente sind. Wo man sich als Eltern nur anschauen kann und grinsen muss, einfach weil man nicht wirklich Worte dafür findet. Ein Foto kann es nicht festhalten, ein Video kann es nicht festhalten, sondern man kann es irgendwie nur so ein bisschen in seinem Herzen abspeichern. Anders geht es nicht. Ja, von der intensiven Geburt, die sich irgendwie einbrennt in einem selbst, über das erste Lächeln, so die ersten tollpatschigen Geh- und Krabbelversuche, dann die ersten Worte, dann die süßen Trotzmomente, wenn sie wieder mal keine Lust haben, gewickelt zu werden und einem dann so auf die Nase hauen oder auch mal kräftig zubeißen, wenn es nicht so läuft, wie sie es gern hätten. Die wilde Begeisterung für Traktoren, der erste emotionale Kindergartentag, die kreativen Malereien, in denen man eine Sonne oder eine löschende Feuerwehr erkennen soll und so weiter und so fort. Viele faszinierende und besondere Momente. Und was Jesus jetzt sagt, ist menschliche Geburt, menschliche Kinder, menschliche Vatergefühle. Das ist ja schon faszinierend. Aber es ist menschlich. Es ist schon verrückt schön, aber eigentlich ist es verschwindend klein im Vergleich zur geistlichen Perspektive und zur geistlichen Geburt, unseren geistlichen Vatergefühlen. Wie viel mehr muss Gottes Herz übergehen, wenn wir lachend auf ihn zuwanken? Oder wie viel mehr Liebesgefühle muss er haben, wenn wir ihm quasi auf die Nase schlagen oder ihn beißen, weil wir nicht verstehen, wie das Leben läuft? Oder wie viel mehr wird er uns in solchen Situationen festhalten, wenn ich meine Söhne schon niemals loslassen würde? Wie viel mehr wird Gott stolz auf uns sein, auf seine Kinder, wenn ich das schon erlebe? Wie viel mehr? Und ich denke, wenn uns diese Perspektive, dass wir seine Kinder sind, durch den Geist geboren, wenn uns diese Perspektive antreibt und unser Herz damit immer wieder gefüllt wird, dann steckt da eine riesengroße Freiheit drin. Mutig zu sein, Neues zu wagen, uns auch mal zurückzunehmen. Diese Wertschätzung und Lebensfreude auch mit anderen zu teilen, mit denen, die um mich herum sind. Dem anderen mit Gnade und Barmherzigkeit zu begegnen, auch wenn wir ihn nicht verstehen und einander schuldig werden. Das Gespräch mit Nikodemus macht deutlich, im Schauen auf Christus, der mir entgegenkommt, entsteht etwas Neues. Eine neue Geburt, die eine neue Identität mit sich bringt und damit riesengroße Auswirkungen hat. Jesus sagt, Menschen werden rauschen wie der Wind. Beten wir darum, dass Gemeinde hier ein rauschender Ort ist und ein rauschender Ort bleibt. Amen.